Poseído por el dios de la furia y el demonio de la ternura, salen de la cárcel mis palabras hacia la lluvia. Y sediento de luz te nombro hermano en mis horas de aislamiento. Vienes derribando los muros de la noche, nítido, inmenso, comandante Carlos, Carlos Fonseca, Tayacán vencedor de la muerte, novio de la patria roja y negra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, Tayacán vencedor de la muerte, novio de la patria roja y negra, Nicaragua entera te grita presente. Cuando apareciste, llegaste a nosotros con tus ojos miopes, azules intensos. Fuiste desde entonces el hermano terco, indeclinable, sempiterno. Fuiste mecanógrafo, hormiga, martillo, y al día siguiente de nuestro encuentro vimos tus letreros subversivos en todos los muros de nuestro pueblo. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, Tayacán vencedor de la muerte, novio de la patria roja y negra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, Tayacán vencedor de la muerte, novio de la patria roja y negra, Nicaragua entera presente. Una bala en la selva de Cinica penetró en tu recio corazón de santo y estalló tu sangre en nuestras vidas como una gigante bomba de contacto, desbordante de amor hacia los hombres, trinitaria roja. Tu pecho desnudo, tus ojos azules, generosos, apuntando firme hacia el futuro. Cuando los afiches del tirano sean insepultas, huellas de la escoria, cuando los traidores y cobardes sean referencias de una vieja historia, las generaciones venideras de la Nicaragua libre y luminosa van a recordarte eternamente con tu carabina disparando auroras.
Yeah. Guten Abend miteinander. Im Studio begrüßen euch Edith, Verena, Vreni und Don. Und an der Technik ist Bettina. Der offene Kanal von heute Abend zum Thema «Der Alltag der Frauen in Nicaragua zwischen Revolution und Kriegssituation». Nicaragua hat in den letzten paar Monaten in der Schweiz zu heftigen Kontroversen geführt. Die USA macht eine massive Propagandakampagne, um Nicaragua in der Schweizer Öffentlichkeit als totalitäres Regime anzustellen. Sie legitimieren damit ihren Krieg gegen Nicaragua, ihre finanzielle und militärische Unterstützung an die Contra. Die Contra hat in der letzten Zeit wieder massiv zugeschlagen. Internationalistinnen sind zur erklärten Zielscheibe von Contra angegriffen worden. Der CIA finanziert das Büro von der Vereinigung Demokratisches Nicaragua in Genf mit, die Lobby von der Contra in der Schweiz. Die amerikanische Botschafterin in der Schweiz übt auf die Medien und auf die Schweizer Behörden Druck aus. Das Ziel ist, dass die Schweiz ihre Entwicklungshilfe an Nicaragua einstellt. Dabei entsprechen die Bedingungen in Nicaragua wie in keinem anderen Land den Voraussetzungen, die die Schweiz für ihre Entwicklungszusammenarbeit offiziell formuliert hat, nämlich, dass Projekte den Bedürfnissen der ärmsten Bevölkerungsschichten entsprechen sollen. Und das hat klar mit der sandinistischen Revolution zu tun. Entwicklung kann man nicht losgelöst von sozialer Befreiung denken. Das ist sozusagen der Hintergrund zum Gespräch vom heutigen Abend. Als Gast heute Abend im Studio sind Edith, Verena und Vreni, drei Ethnologinnen, die diesen Sommer von Nicaragua zurückgekommen sind. Ihr habt im Rahmen von eurem Studium eure Feldforschung in Nicaragua gemacht. Ihr habt zwischen 6 und 9 Monaten dort verbracht und den Alltag mit den Frauen geteilt. In dieser Sendung werdet ihr uns von euren eigenen Erfahrungen in Nicaragua erzählen, von eurem Alltag, von der Situation der Frauen vor allem in Nicaragua, wo ja durch die Revolution einerseits und durch die verschärfte Kriegssituation andererseits geprägt ist. Ich möchte euch als erstes mal kurz bitten, euch vorzustellen und zu erzählen, was eure Motivation war, auf Nicaragua zu gehen, was auch in Bezug zu diesem Land vorher schon war.
Ich fange hier gerade mal an. Ich bin Vreni. Meine Beziehung zu Nicaragua hat im 1980 angefangen, als ich eine Reise nach Zentralamerika geplant habe. Ich habe hier das Solidaritätskomitee kennengelernt, um mich vorzubereiten. Im Ganzen war ich 1,5 Jahre am anderen Ufer des Atlantiks. 7 Monate von diesen 1,5 Jahren habe ich in Guatemala gelebt. Guatemala erwähne ich, weil das für meine Wahrnehmung von dem, was in Nicaragua passiert ist, sehr wichtig ist. In Guatemala also habe ich gelebt und durch das bin ich auch ins Klima von dieser Angst, die dort unter der Bevölkerung herrscht, hineingenommen worden. Es ist die Angst, also die grösste Angst ist vor der Folterung, aber es ist auch die Angst, was kommt auf uns zu. Es ist einfach ein Lebensgefühl, das durch die Angst geprägt ist. Ich selber bin in das hineingekommen, dass plötzlich so die Unsicherheit ich gespürt habe, wie engmaschig ist echt das Netz von der Bespitzelung. Hat es einem schon verwünscht? Oder kann man sich noch frei bewegen? Ist es nur eine Paranoia oder muss ich wirklich aufpassen? In den 4 Monaten, als ich darauf nach Nicaragua gegangen bin, hat es mich schaurig gefreut und begeistert, dass sehr viele Leute einfach erzählt haben. Die einen haben begeistert erzählt, wie sie im Kampf mitgemacht haben für die Befreiung von ihrem Land. Die anderen haben geklagt über die neuen Bestimmungen, die es gegeben hat, also vor allem Händler und Ladenbesitzer, Taxifahrer, die sich mehr kontrolliert gefühlt haben und eingegangen gefühlt haben in ihrer Freiheit. Aber für mich war einfach das Wichtige, zu hören, dass die alle von dem reden, was sie beschäftigt, von dem, was sie begeistert, von dem, was sie stört. Also es war ein Erlebnis für mich in Nicaragua. Ein anderer Punkt bei dem ersten Aufenthalt ist, dass ich mich sehr interessiert habe, die Leute näher kennenzulernen, wie sie leben dort. Und bei der Bekanntschaft, die ich dann gemacht habe mit Projekten, mit Familien, habe ich auch gemerkt, wie mich ihre Lebensweise eigentlich erschreckt hat. Ich habe den Eindruck bekommen, dass die Startbedingungen für Nicaragua sehr schwierig sind. Das Wohnen sehr einfach ist, also sie leben sehr einfach. Die Infrastruktur, also der Transport zum Beispiel, sehr schwierig ist. Zum Teil gibt es gar keinen Transport. Wenn es regnet, sind sie zum Teil abgeschnitten. Das hat mich schwierig beeindruckt und auch ja, wiederum abgehalten, wirklich mit den Leuten zusammenzuleben, weil es mir auf eine Art auch Angst gemacht hat. Als ich mir das einfach nicht gewöhnt war. Als ich dann in die Schweiz zurückgekommen bin, waren wir drei Frauen, die uns in Nicaragua kennengelernt haben und haben dann das Frauenkomitee gegründet. Aus dem Wunsch heraus, weiter Nicaragua zu unterstützen und vor allem auch die Frauen, die mir begeistert waren von ihnen, wie sie jetzt versuchen, ihre Lebenssituation zu verändern. Auch ganz einschneidend war dann, dass ich angefangen habe zu studieren. Ich habe die Arbeit, die ich vorher gemacht habe, aufgegeben und den Wunsch gehabt, mich mehr zu befassen mit den Hintergründen von dem, was ich eigentlich erlebt habe, um das in gewisse Zusammenhänge zu stellen. Ich habe dann im 1983 noch die Möglichkeit gehabt, mit einer Arbeitsbrigade nach Nicaragua zu gehen. Für mich war das ein sehr positives Erlebnis, dass wir als Schweizer Gruppe mit nicaraguanischen Leuten zusammen geschafft haben. Es haben sich auch Beziehungen entwickelt in diesem Rahmen. Also ich bin schon ein Schritt näher gekommen an meinem Wunsch, mehr von der Bevölkerung direkt zu erfahren, was in diesem Land passiert. Als ich dann am ethnologischen Seminar im 1985 Projektgruppen angeboten hat, also das ist eine Vorbereitungsgruppe für das Praktikum, das wir machen, da habe ich die Gelegenheit natürlich gefasst und mich irrsinnig gefreut, jetzt nochmal mit einem neuen Hintergrund auf Nicaragua zu gehen und auch mit dem Ziel, eben noch näher an die Bevölkerung heranzukommen. Von dem erfahrt ihr mehr später noch in unserem Gespräch.
Ich bin Verena. Ich bin auch zum ersten Mal nach Nicaragua mit einer Arbeitsbrigade. Das war im 1982, da habe ich zufällig gehört, dass es einen Arbeitseinsatz gibt in Nicaragua und habe mich gerade angemeldet. Damals habe ich mich in meinem Studium vor allem mit Entwicklungsproblemen befasst. Und für mich ist Nicaragua, wie ich wusste, dass es sich dort eine Revolution passiert. Ich für mich Nicaragua ein Beispiel von einem Land, wo probiert einen eigenen Weg zu finden. Ein Jahr nachher bin ich nochmal gegangen, wieder in eine kurze Arbeitsbrigade und mich hat stark fasziniert, wie in Nicaragua die Gesellschaft offen und dynamisch ist. Ich habe das Gefühl bekommen, die Leute sind offen für Veränderung. Es gibt stark viele Diskussionen. Es wird in Nicaragua nicht immer gegen etwas gekämpft, sondern für eine neue Gesellschaft und das hat mich stark begeistert. Auch in der Frauenpolitik habe ich das Gefühl gehabt, es ist alles offen, also es ist stark viel in Gang gekommen über die Revolution. Es gibt neue kreative Lösungsversuche. Obwohl ja Nicaragua eine traditionelle machistische Gesellschaft ist, habe ich das Gefühl gehabt, dort läuft etwas auch bei der Frau. Nachher, als ich zurückgekommen bin in die Schweiz, bin ich auch in das Frauenkomitee eingestiegen. Und zwar mit dem Ziel, als Frauen Solidarität mit Frauen zu machen. Und unsere Idee ist, dass wir die nicaraguanische Revolution unterstützen, also als Volk, das für seine Selbstbestimmung kämpft. Und zugleich, dass wir den Kampf der Frauen in diesem Land unterstützen, die für ihre Selbstbestimmung innerhalb der Gesellschaft kämpft. Und ich habe noch immer mehr Lust und Bedürfnis bekommen, die nicaraguanische Gesellschaft besser kennenzulernen, weniger oberflächlich, als was man mit einer Brigade kann. Und ich wollte auch verstehen, wie die Frauen leben. Ich wollte wissen, was bedeutet das für eine Frau, in einer revolutionären Gesellschaft zu leben. Und ich habe gefunden, eine ethnologische Feldforschung wäre eine ideale Art, das zu machen.
Ich bin David und bin genau wie Verena das erste Mal in einer Arbeitsbrigade in Nicaragua gewesen. Und zwar habe ich vorher eigentlich mich nicht speziell mit Nicaragua befasst gehabt. Mich hat in meinem Studium hier eigentlich die Frauenfrage, die Frauenbefreiung, die Frauengeschichte einerseits beschäftigt und die dritte Welt andererseits. Ich habe immer mehr herausgefunden, anhand von diesen beiden Themen, dritte Welt und Frauen, dass sie eigentlich sehr viel parallel haben miteinander. Also, dass es irgendwie in beiden Bereichen vor allem auch die Arbeit und das, was die Leute leisten, überhaupt nicht richtig respektiert oder gesehen wird. Zum Beispiel Hausarbeit ist irgendwie immer noch so ein bisschen belächelt bei uns, irgendwie nicht recht ernst genommen als Arbeit. Und genau gleich ist es eben bei den armen Bäuerinnen und Bauern der dritten Welt. Auch ihre Arbeit wird gar nicht wirklich respektiert und auch nicht zahlt. Oder sehr unterzahlt. Ich bin eigentlich auf Nicaragua gegangen, weil ich gerne mal das dritte Weltland kennenlernen wollte. Ich habe nicht als Touristin gehen. Und diese Möglichkeit hat genau die Arbeitsbrigade geboten. Ich war eigentlich nicht gefasst darauf, was ich wieder erleben in Nicaragua. Es hat mich sehr überrascht. Ich bin ein bisschen skeptisch gegangen und bin sehr begeistert zurückgekommen, weil ich gespürt habe, dass in diesem Land etwas ganz Enormes passiert. Eine Veränderung, wo einfach uns hat können, die Bevölkerung vermitteln von dem Dorf, wo wir dort gearbeitet haben. Ich bin zurückgekommen und habe dann nicht direkt in der Solidaritätsbewegung für Nicaragua gearbeitet. Ich habe aber in der Politik, die ich hier gemacht habe, vor allem innerhalb der Frauenbewegung, gespürt auch irgendwie neue Kräfte gespürt. Also gemerkt, dass, wie schon Verena gesagt hat, dass es darum geht, etwas aufzubauen und nicht nur etwas irgendwie abreißen. Also dass wir auch einen Inhalt brauchen, wo wir, etwas, wo wir darauf zugehen wollen. Ich bin dann sehr froh gewesen, und, dass es eben die Projektgruppe gegeben hat. Und habe dann mit den anderen zwei zusammen und anderen Personen mich vorbereitet auf Nicaragua. Etwa während einem Jahr. Und habe wieder, wo ich da war, gemerkt, dass das Thema, das mich beschäftigt, irgendwie ein Befreiungsthema ist von Unterdrückten. Also einerseits auf einer persönlichen Ebene. Jede einzelne Person, jede einzelne Frau hat irgendwie einen Weg, wo sie gab, von ihrer Befreiung. Und dann aber eben auch Nicaragua selber als Land und seine eigene Entwicklung. Und das ist sehr, das ist sehr interessant, wenn man sich mal kann, monatelang mit einem so einem komplexen Prozess befassen, der auch sehr widersprüchlich ist. Also wo nicht einfach wunschgemäss läuft, wo viele Hindernisse auftauchen. Und genau das anzuschauen, also das Hin und Her und ein bisschen einen Schritt führen und dann aber wieder viele traditionelle Sachen, die dafür kommen. Zum Beispiel gerade im Bereich der Familie denkt man das sehr stark. Einfach so ein Hin und Her, unkontinuierlich, aber eben doch eine Entwicklung, einen eigenen Weg.
Also ihr seid im vergangenen Jahr jetzt zwischen einem halben Jahr und 9 Monaten in Nicaragua gewesen. Verena, du warst in Masaya gewesen. Vreni und Edith, ihr seid in Managua gewesen, aber in verschiedenen Quartieren. Könntet ihr erzählen, in was für Quartier ihr gelebt habt und wie und wo ihr gelebt habt, wie das der Alltag für euch konkret ausgesehen hat?
Also ich habe in Masaya gewohnt. Masaya ist eine Stadt, wo etwa 70'000 Einwohner hat, 30 km von der Hauptstadt Managua entfernt ist. Masaya hat eine wichtige Rolle gespielt, auch im Aufstand im 79 und schon vorher. Und etwas Wichtiges, wichtige Eigenschaft von Masaya ist, dass sehr viele Leute im Handwerk tätig sind. Wobei man muss sagen, dass in der letzten Zeit auch immer mehr Leute im Handel, im Kleinhandel und Zwischenhandel tätig sind. Ich habe in Masaya in einem Quartier, in einem Barrio gewohnt, was ein bisschen am Rand der Stadt liegt. Und zum Großteil erst nach 1972 entstanden ist. 1972 hat es nämlich das große Erdbeben in Managua. Und da sind sehr viele Leute auf Masaya gekommen und es haben sich sehr viele neue Quartiere gebildet in der Zeit. Das Quartier, wo ich gelebt habe, hat eine recht unterschiedliche soziale Struktur. Es gibt einen Teil, der kleinbürgerlich, sogar bürgerlich ist. Es gibt einen Teil, der sogenannt proletarisch ist, also ein Teil, ein Sektor, wo die Leute recht arm sind, Leute, die in einer Fabrik arbeiten oder Leute, die vom Straßenverkauf leben. Ich habe in einem kleinen Teil von dem Quartier geschafft. Das heisst Santa Teresa. Es liegt ein bisschen noch mehr außerhalb. Es sieht fast so aus wie ein Dorf. Also so ein bisschen abgeschnitten von der Stadt, von einem Feld. Und es ist auch ländlich von der Bevölkerung her, weil sehr viele Leute vor ein paar Jahren in die Stadt gezogen sind. Ich habe auch in einer Familie gewohnt. Es war eine Familie eher vom Mittelstand und nicht eine traditionelle Großfamilie, wie es die meisten in Nicaragua sind. Das heisst, es war ein Ehepaar gewesen, beide etwa 45 Jahre alt und zwei Kinder. Also eher so ein Schweizer Modell von Familie. Was sehr interessant war für mich, beide sind sehr engagierte Revolutionäre gewesen. Sie haben beide tagsüber geschafft in staatlichen Institutionen, haben beide recht wichtige Posten gehabt, also vor allem der Mann natürlich, und haben am Abend noch in revolutionären Organisationen mitgeschafft. Also die Frau war zum Beispiel die Koordinatorin vom ganzen Quartier, von der revolutionären, also von der sandinistischen Basisorganisation CDS. Und sind auch beide Parteimitglieder gewesen. Also für mich hat das geheißen, das Haus war das Zentrum von der politischen Aktivität im Quartier. Es sind jene Sitzungen im Quartier. Ich konnte immer dabei sein, habe immer gewusst, was politisch läuft in dem Quartier und was auch läuft in Masaya, weil Masaya ist eine Kleinstadt, wo man sowieso immer alles weiß. Tagsüber bin ich immer in dem Teil Santa Teresa, wo ein bisschen ärmer ist, wo die meisten Leute weniger politisch aktiv sind, und dort habe ich auch sehr viele Frauen kennengelernt. Die meisten dieser Frauen sind Hausfrauen, sind oft zuhause, aber die meisten sind auch alleinstehende Frauen und haben recht viele Kinder und müssen auch für die Versorgung der Familie schauen. Das heisst, die meisten kochen etwas zuhause oder machen Tortillas oder machen irgendwie Getränke und verkaufen sie dann auf der Straße oder gehen ganz früh auf den Markt und kaufen dort Gemüse oder einfach was es so gibt und verkaufen es dann irgendwo. Es gibt auch andere, die bei anderen Familien, die ein bisschen mehr Geld haben, dann die Wäsche waschen. Und in dem Santa Teresa war auch der Tagesrhythmus ganz anders gewesen als bei mir, wo ich gewohnt habe. Die Frauen sind viel im Hof gehockt und haben geredet über ihre Probleme, über die Nahrungsmittelversorgung, über die Kinder. Sie mussten auch immer auf die Kinder aufpassen. Sie haben auch viel geklatscht über was so in der Nachbarschaft läuft. Und das war für mich auch sehr interessant, weil ich immer sehr viel mitbekommen, was dort läuft im Quartier, was unter den Leuten läuft, wie die sozialen Kontakte sind. Und es war auch immer etwas los, entweder das Fest oder es hat wieder einen Streit gegeben und da musste die Polizei kommen oder es ist jemand gestorben, da hat man so eine Todeswache gemacht oder es hat zum Beispiel mal eine Landsetzung gegeben. Das war alles sehr spannend für mich.
Gut, ich muss da sagen, dass ich nicht in Managua war, sondern auch in Masaya mich niedergelassen habe. Also in der gleichen Kleinstadt, wo die Verena gewohnt hat. Wichtig ist auch noch zu sagen, dass ich nicht allein nach Masaya gegangen bin oder in meine Feldforschung gegangen bin, sondern dass ich mit einem kleinen Kind gegangen bin, das hier ungefähr 4 Monate war. und dass der Vater des Kindes mitgekommen ist. In diesem Zusammenhang war es für mich auch wichtig bei Masaya, also bei der Stadt Masaya, dass militärisch sicher ist und die Versorgung von Lebensmitteln und Medizin einigermaßen gut ist. Auch Transport, das hat eine Eisenbahn dorthin und den Bus, was für uns auch sehr wichtig war mit einem Kind. Weil eben Bus, also Transportprobleme, also sehr gross sind. Ich habe mich in einem anderen Quartier niedergelassen, das heisst Monimbo. Das Quartier hat etwa fast die halbe Stadt umfasst. Interessant an diesem Quartier habe ich gefunden, dass es nicht ein neues Quartier ist, wie das von der Verena, die sie erzählt hat, von dem Santa Teresa, sondern dass die Geschichte von dem Quartier bis in die vorspanische Zeit zurückgeht. Die Bevölkerung war im Aufstand sehr aktiv. Es hat dort einen spontanen Massenaufstand gegeben, nach der Ermordung des liberalen Direktors der damaligen Oppositionszeitung. Das Quartier hat nach dem Triumph dann auch profitiert von den neuen Verhältnissen, die eingetreten sind. In Eigenleistung, also in Gemeinschaftsarbeit, haben sie angefangen, ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Die Dreckstrassen zum Beispiel haben sie angefangen zu pflastern miteinander, gemeinsam Geld gesammelt für das Material. Sie haben jetzt ein Gesundheitszentrum und zudem noch ein Gesundheitsbosch, das ist etwas Kleineres. Sie haben die eigene Apotheke, eine neue Schule hat es gegeben. Und die einzige Kindertagesstätte, die es in dieser Kleinstadt gibt, ist, dem Quartier, also ist in diesem Quartier aufgebaut worden zur Anerkennung von diesen kämpferischen Bewohner. Jetzt zu dem, wie wir gelebt haben. Also wir waren, wie gesagt, das Dritte mit einem Kind. Und haben dann sind dann dazugekommen, in eine Grossfamilie zu wohnen. Die Grossfamilie waren schon 21 Personen. Mit uns drei waren wir nachher 24. Es haben vier Generationen zusammengelebt. Und sie war zusammengesetzt aus vier Kernfamilien. Mit uns waren wir dann fünf Kernfamilien. Die, also das Einkommen ist vor allem über die Bachstube hineingekommen, wo sie im Haus hatten. In dieser Bachstube haben fünf Männer von der Familie geschafft. Das Brot ist nachher nach Managua verkauft worden, wo sie produziert haben. Die älteste Tochter hat für ihre Familie zusätzlich Geld hineingebracht, indem sie so Süßigkeiten produziert hat auf einem offenen Feuer im Hof. Auch die sind nach Managua verkauft worden und dort weiter gehandelt worden auf den Märkten und in den Strassen. Der Vater von dem Haushalt, ja, das hat, der hat auch wieder seine traditionelle Rolle gehabt, dass er nämlich noch andere Frauen gehabt hat und auch noch andere Kinder außerhalb vom Haus. Was mich schaurig betroffen hat und auch beeindruckt hat, das ist die Arbeit, die, die Frauen geleistet haben. Unser Zimmer, wo wir gelebt haben, war gerade hinter dem Westrock. Und am Anfang, ja, bin ich einfach, habe ich nur geschaut, was da den ganzen Tag läuft an dem Westrock. Es hat einfach am Morgen angefangen, bevor die Kinder in die Schule sind, dass die Kinder gewaschen worden sind. Geschirr ist gewaschen worden, Fleisch ist gewaschen worden, Wäsche ist gewaschen worden. Es ist einfach den ganzen Tag irgendetwas gewaschen worden an dem Brunnen. Und wir selber sind dann von dem auch betroffen gewesen, dass man einfach, man ist immer irgendwie dreckig gewesen. Also es hat entweder in der Trockenzeit ist immer alles staubig gewesen. In der Regenzeit ist man dreckig geworden vom Lodo, also vom Schlamm, ja. Und also rein das Waschen, das ist ganz, hat viel Zeit beansprucht und ist ganz etwas Wichtiges gewesen.
also so fürs Wohlbefinden. Also dass immer etwas zu waschen oder zu putzen gehen, neben dem, dass dreimal im Tag gekocht worden ist. Und da muss ich vielleicht auch noch sagen, am Anfang konnte ich mir nicht vorstellen, mit einem Kind in einem tropischen Land zu wohnen und keinen Kühlschrank zu haben. Und zudem, also man sollte das Wasser immer abkochen, auch ohne Gas oder elektrischen Herd zu leben. Und ja, irgendwie sind wir dann halt gleich in dieser Familie gelandet, die einfach ein Feuerstell hatte in der Küche und auch keinen Kühlschrank. Also ja, das ist wie ganz spezielle Bedingungen, die, das Leben, also die den Haushalt erschweren in so einem heissen Land wie Nicaragua ist. Jetzt, was soll ich noch sagen? Also, dass wir zu dritt in einem Zimmer gewohnt und gearbeitet haben. Ja, das ist eigentlich normal in Nicaragua. Wir haben denen sogar viel Platz beansprucht im Vergleich zu der Familie, wo sie oft einfach ihren Schlaf, also schaurig viele Leute in einem Schlafraum sind, kaum jemand ein Bett für sich hat. Dann ja, was ich auch noch interessant gefunden habe bei dieser Familie, dass die, also so die Familie, die Zusammensetzung von der Familie und die Geschichte recht so die Geschichte auch vom Quartier wieder gespiegelt hat. Also ja, dass sie involviert waren in den Aufstand. Zum Beispiel der Mann von der ältesten Tochter hat in so einer geheimen Zelle geschafft, noch während der Diktatur. Und sie war durch das dann auch involviert gewesen, die älteste Tochter, und hat dann gekocht für die. Ihr Mann ist dann auch umgekommen. Und durch das ist sie dann wieder zurückgezogen zu ihrer Mutter, also zu ihrer Familie. Sie sind dann auch betroffen gewesen von dem Volksaufstand, wo blutig niedergeschlagen worden ist von der Guardia. Es hat eine Razzia in ihrem Haus und die ganze Familie ist zu Verwandten aufs Land geflüchtet. Und die Männer haben sich schon vorher versteckt. Nach dem Triumph sind sie sehr aktiv dabei gewesen, also für den neuen Prozess, also haben sie mitgekämpft, sie haben sich in der Miliz ausbilden lassen, die ganze Familie. Männer und zwei Frauen vom Haushalt sind dann ins Militär gegangen. Im 83, wo die Einschreibungen gsi sind für den obligatorischen Militärdienst, sind sie schon frühzeitig und freiwillig gegangen. Also für die Frau ist ja dann nicht obligatorisch. Die Söhne sind dann allerdings frühzeitig zurückgekommen, weil sie krank geworden sind. Also einer hat Malaria bekommen und Hepatitis. Der andere ist in einem Gefecht angeschossen worden und hat ins Spital müssen. Die Frauen, die haben dann nachher, also die zwei Frauen, die auch ins Militär gegangen sind, haben darauf aber dann auch ein Stipendium bekommen, um auf Kuba gehen können, um sich weiterzubilden, in der Arbeit die Leute zu organisieren. Eine davon ist nachher dann ausgestiegen, weil sie 3 Kinder bekommen hat. Die andere ist nach dieser Ausbildung dann ins Berufsmilitär als Sekretärin arbeiten, bis sie auch ein Kind bekommen hat und dann auch ausgestiegen ist. Wobei sie ist nicht ganz ausgestiegen, sondern seit sie nicht mehr im Berufsmilitär ist, hat sie dann ihre Arbeit im Quartier verstärkt. Wo wir sie kennengelernt haben, hat sie Koordination gemacht von ihrem Quartierteil und ihren Quartierteil vertreten in der grösseren Versammlung vom gesamten Quartier. Sie ist auch ausgewählt worden, dass sie die vergünstigten Lebensmittel, die vom Staat vergünstigten Lebensmittel, die zugleich auch nur kontrolliert abgegeben werden, dass sie die in ihrem Quartier verteilen soll. Es ist dann vor allem um Reis, Zucker, Salz, Öl und Seife gegangen und wenn es gehabt hat, hat es auch Bohnen gegeben. Also die Tochter war die zweitälteste, die ist also von der Familie quasi freigestellt worden, um für den Prozess zu arbeiten. Ist sie von der Familie unterhalten worden und hat sich voll dort einsetzen. Ja,
sollen wir vielleicht jetzt mal die Runde mal unterbrechen und vielleicht ein Stück Musik machen und wieder einsetzen mit dir, Edith, nachher?
perfecta, yo pido que no se le dé ese nombre. Si alguna cosa me hace sentir esta, es porque la hacen mujeres y hombres. No vivo en una sociedad perfecta, yo pido que no se le dé ese nombre. Si alguna cosa me hace sentir esta, es porque la hacen mujeres y hombres. ¿Quién la vio nacer? ¿Quién la idealizó? ¿Quién vio que cambió a su parecer? Le duele que hoy no sea la rosa que conquistó el jardín de su vida. No vivo en una sociedad perfecta, yo pido que no se le dé ese nombre. Si alguna cosa me hace sentir esta, es porque la hacen mujeres y hombres. ¿Quién la hizo nacer? ¿Quién participó? ¿Quién la hizo cambiar y no perecer? No le complacen todas las cosas, pero por esto ya da la vida. Van convergiendo en su dolor, mientras el resto con amor trabaja porque se le hace tarde. Así sucede en los parajes donde subir te hace mejor. El falso no tiene valor, el verdadero sigue su viaje. No vivo en una sociedad perfecta, yo pido que no se le dé ese nombre. Si alguna cosa me hace sentir esta, es porque la hacen mujeres y hombres. No vivo en una sociedad perfecta, yo pido que no se le dé ese nombre. Si alguna cosa me hace sentir esta, es porque la hacen mujeres y hombres. Yo pido que no se le dé ese nombre. Si alguna cosa me hace sentir esta, es porque la hacen mujeres y hombres.
Also ich bin in Managua gsi, für meine Forschung zu machen. Und Managua ist die Hauptstadt von Nicaragua, hat etwa 1 Million Einwohner. Und zwar ist das eine Entwicklung, die völlig kürzlich passiert ist, in den letzten vielleicht 3 Jahren. Dass Managua praktisch die Einwohnerzahl verdoppelt hat. Das ist eine Entwicklung, die zwar in vielen Städten passiert in Lateinamerika, aber in Nicaragua hängt das ganz fest einfach mit der Kriegssituation zusammen, weil ziemlich viele Leute vom Land flüchten und probieren, sich ein neues Leben in Managua zu machen. Von dort her ist Managua prägt irgendwie eigentlich auch sehr stark vom Land. Und aber auch prägt von einer Arbeitssituation von vielen Einwohnern, die ziemlich schwierig ist in einem gewissen Sinn. Oft tun sie Handel betreiben, also Kleinhandel, so Gocki verkaufen oder Tortilla verkaufen, also so Maisfladen, wo ein Grundnahrungsmittel ist. Einfach etwas verkaufen und sie haben eigentlich die meisten ja keine Ausbildung, sind ja Bäuerinnen und Bauern und können von dort her fast nicht andere Arbeit machen. Die Industrie ist sehr wenig ausgebaut und bietet wenig Möglichkeiten zum Einsteigen. Jetzt in dieser Stadt gibt es ziemlich viele Probleme. Es gibt Transportprobleme, es gibt Wohnprobleme. Wegen dem, dass sie so stark gewachsen ist. Ich selber habe in einem Aussenquartier gewohnt, das relativ neu ist, das etwa 3,5 Jahre besteht und gebildet worden ist. Nicht eigentlich jetzt von Leuten, die vom Land kommen, sondern von Leuten, die aus ganz, ganz armen Quartieren vom See kommen. Und dort hat es immer Überschwemmungen gegeben. Und die Leute die mussten im 82 jetzt ganz schlimme Überschwemmungen geben, einfach evakuiert werden und neu mit anders angesiedelt. Jetzt, für das es so ein Jungsquartier ist, hat es relativ doch noch viel Infrastruktur, wobei das also viel im Verhältnis zu anderen Quartieren, die gleich alt sind. Es hat zum Beispiel Wasserhähne, aber hingegen nicht Wasser in den Häusern. Und es war am Anfang ein Quartier, das sehr gut organisiert war, wo sehr viel gelaufen ist, wo aber durch relativ organisatorische Probleme nachher angefangen hat, weniger aktiv zu sein. Die Frauen haben ziemlich eine wichtige Rolle in der Quartierorganisation, Massenorganisation CDS. Und zwar war die Präsidentin eine Frau und hat es andere Frauen gegeben. Oder gibt es andere Frauen, die in dieser Quartierorganisation mitarbeiten. Und die habe ich eigentlich, also das Grüppli vom CDS, als erste kennengelernt. Sie war mir sehr sympathisch gewesen. Ich hatte irgendwie einfach ein gutes Gefühl gehabt. Sie haben sehr viel gewitzelt. Und es war irgendwie eine lockere, entspannte Stimmung gewesen. Und haben auch, als ich von meiner Forschung erzählt habe, hat eine Frau gefunden, ja, ich könnte die doch in diesem Quartier machen. Und das hat irgendwie noch viel dazu beigetragen, dass ich dann schlussendlich wirklich in das Quartier gezogen bin. Ich hatte ein kleines Zimmer in einer Grossfamilie. Etwa ähnlich, wie es Vreni das beschrieben hat, war die Familie strukturiert. Also auch 4 Generationen und viele Leute und alle möglichen Verwandten, die ein- und ausgegangen sind. Und für das Verhältnis hatte ich hatte so ein kleines Zimmer von 2 auf 3 Meter. Eigentlich relativ luxuriös gelebt, weil die anderen Personen haben das 5. also in einem kleinen Raum fast von der gleichen Größe gelebt. Für mich ist diese Familie ganz wichtig für meinen Aufenthalt. Ich habe sehr viel irgendwie verstanden im Zusammenleben mit ihnen. Also, auch durch Gespräche, aber eben auch viel, wo ich einfach dabei war. Also Familiendiskussionen, wo spontan irgendwie beim Essen entbrannt sind. Oder was die Kinder machen, wie es ihnen geht. Also wie schwierig das ist zum Beispiel für die Kinder, dass sie überhaupt in die Schule können, weil es ist einfach ein unglaublicher Aufwand, zum Kleider waschen, Schuhe putzen und so weiter, das alles herrichten, das ist viel aufwendiger. Das kann man sich von der Schweiz einfach nicht vorstellen, was für Arbeitsgänge da dahinter sind. Also da muss zuerst das Wasser geholt werden am öffentlichen Wasserhahn. Und dann, wie es Vreni auch schon ein bisschen angetönt hat, wird sehr heftig und äußerst sauber mit dem ziemlich kaltes Wasser, also ja, man wäscht nie mit warmem Wasser, wird die Wäsche gewaschen und dann muss sie trocknen und vielleicht hat halt das Kind einfach nur einen Rock, den sie in die Schule anlegen kann. Also wird er am Vormittag gewaschen, damit sie ihn am Nachmittag dann anlegen kann für die Schule. wenn die Mutter aus irgendeinem Grund nicht dazu kommt, das zu machen, dann geht das Kind nicht in die Schule. Also das ist nicht denkbar, dass sie würde in ihrem abgerissenen anderen Rock, den sie noch hat, ja, einfach mit vielen Löchern oder so, mit dem geht sie nicht in die Schule. Kuana, Mutter von diesen Kindern, die ich jetzt gerade davon geredet habe, ist 28 und ist eben Präsidentin von der Quartier vom CDS auf der Quartierebene. Sie ist mir am Anfang sehr aufgefallen, weil sie ein äußerst herzliches Lachen hat. Und ich habe dann aber gemerkt im Laufe des Zusammenwohnens, dass sie auch eine ganz andere Seite hat, so eine schwermütige fast. Ihr Mann ist im Militär, also ist Berufsmilitär, ist zwar zu Managua, aber es kann eigentlich jederzeit passieren, dass er eingezogen würde in die Berge. Und es macht ihr ziemlich viel Angst, die Situation von Bedrohung, wo irgendwie das beinhaltet. Das ist eigentlich auch eine spezielle Familie, weil es eben eigentlich nicht normal ist, dass so ein Paar mit Kind zusammen wohnt. Sondern also es hat einfach sehr viele alleinstehende Frauen und Männer, die haben einfach verschiedene Frauen, die sie dann so umziehen und quasi bei der einen wohnen und bei der anderen wohnen und mit der einen das Kind haben und dann wieder da ein Kind. Und also ganz eine verrückte Geschichte ist eigentlich der Vater von der Kuana selber, wo mir mit einem Stolz erzählt hat, dass er über 30 Kinder habe von etwa 11 Frauen.
Ja, mit dem sind wir schon weiter im Thema von der Situation der Frauen in Nicaragua. Also ihr seid ja auf Nicaragua, weil ihr euch unter anderem speziell mit der Situation der Frauen haben wollen auseinandersetzen. Und ihr habt auch ausführliche Gespräche mit einzelnen Frauen geführt. Also das Interesse an dem, was für Möglichkeiten öffnet sich für die Frauen durch den revolutionären Prozess. Jetzt vielleicht die nächste Frage, auf die wir eingehen können. Was ist denn das prägende Element für die Frauen, also für den Alltag der Frauen in Nicaragua? Vielleicht auch in Abgrenzung zu, was wir als prägendes Element hier erleben.
Also ich glaube, etwas, wo man könnte für alle Frauen sagen, ob sie jetzt irgendwie arme Frauen sind, ob es Hausfrauen sind, ob es Kaderfrauen, also Frauen sind, die in irgendeiner revolutionären Organisation arbeiten. Ich habe das Gefühl gehabt, von Anfang an, dass sie alle schaurig belastet sind. Also einerseits belastet, weil alle Frauen in Nicaragua sind Mütter, alle haben Kinder und alle haben Verantwortung fürs Haus, also für die Familie. Also zum Beispiel die Frauen, die in Institutionen arbeiten, die vielleicht eher von der Mittelschicht kommen, haben dann vielleicht jemanden, der ihnen hilft im Haushalt, oder sie lassen die Kinder bei der Mutter, oder irgendjemand hütet das Kind, oder lassen sie in der Kindertagesstätte. Aber ich habe immer das Gefühl, dass sie sind verantwortlich für die Familie, und wenn das Kind krank ist, kann die Frau irgendwie nicht voll arbeiten. Sie ist immer beschäftigt mit dem Kind, muss immer rennen, hat immer etwas im Kopf, etwas, was in der Familie noch, etwas, was sie nicht muss vergessen muss, in der Familie. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass also die Frauen, die vielleicht nicht unbedingt politisch tätig sind oder zumindest in einer revolutionären Organisation arbeiten, beruflich, sind auch oft sehr belastet, weil sie einerseits für das Einkommen der Familie sorgen müssen. Also wie auch schon Dedi gesagt hat, sind wirklich sehr viele Frauen alleinstehende Mütter und müssen dann irgendwie schauen, dass das Geld reinkommt. Und während der Zeit, in der wir da waren, ist es immer schwieriger geworden, Lebensmittel zu bekommen. Und die Frauen müssen dann auch sehr viel Zeit aufwenden, zum Beispiel Bohnen kaufen, weil die gibt es dann vielleicht nur auf dem Markt oder nur auf dem Schwarzmarkt. Das ist vielleicht 10 Kilometer entfernt von dem Ort, wo sie wohnen. Also sie auch, brauchen da sehr viel Zeit für die Nahrungsmittelbeschaffung. Also mein erster Eindruck war, die Frauen sind schaurig überarbeitet.
Es hat mich aber gedacht, dass sie auf eine Art am krassesten so bei Mittelschichtsfrauen. Also am Anfang hatte ich vor allem den Eindruck, also dass sie haben so eine Belastung wie bei uns, eine Frau, die eine Familie hat und arbeitet voll. Ja, weil irgendwie bei den anderen Frauen ist das viel weniger spürbar. Also die arbeiten ja dann nicht in einer Institution, wie zum Beispiel die Mittelschichtsfrauen oft, sondern die arbeiten eben im Quartier, wo sie wohnen und tun dort vielleicht eben Tortilla produzieren und verkaufen. Und die Belastung, die das eigentlich bedeutet, ja, Kind, meistens ja viele Kinder, also eine zahlreiche Familie, und das, also, und dann noch zu produzieren nebenbei oder zu waschen für andere, das ist irgendwie noch viel weniger realistisch. Also man merkt das viel weniger, wie es irgendwie am gleichen Ort passiert.
Ja, ich habe es auch ähnlich erlebt, wie du das jetzt gerade geschildert hast. Also einerseits habe ich ja mit Frauen Gespräche gemacht, die ihr Kind haben können in die Kindertagesstätte bringen, weil sie auswärts Lohnarbeit gemacht haben. Und zum Beispiel mit diesen drei Frauen war es auch sehr schwierig, einen Termin zu finden, um mit ihnen regelmässig Gespräche zu führen. Ihr Vorschlag war immer Samstag oder Sonntag. Wobei, wenn ich dann am Sonntag gekommen bin, zum Teil, ja, haben sie dann einfach noch die Wäsche machen oder haben einfach ein Programm gehabt und haben halt dann dort dazu erzählt. Hingegen in der Familie, in der ich gelebt habe, hatte ich so das Gefühl, das ist noch sehr ein Tagesablauf gewesen, wo viele Frauen herum waren und mit dem Kochen haben sie sich abgewechselt. Mir hat es auch gedacht, dass die Hauptmutter, also die Mutter von diesen Töchtern und Söhnen, die wiederum ihre Familie an diesem Ort hatten, dass diese Mutter nicht mehr so viel gearbeitet hat. Ich muss auch dabei einfügen, sie hat einen geschwollenen Fuss gehabt. Aber gleich, ich hatte also das Gefühl, die Grossmutter, also die älteste der Familie, die hat überall immer geschafft. Dann die Schwiegertochter im Haus, also wie soll ich jetzt das ausdrücken mit dieser Verwandtschaft? Auf jeden Fall die jüngste Schwiegertochter im Haus, die hat wahnsinnig viel geschafft. Und das würde wieder entsprechen, dass sie also, also was du gesagt hast, dass sie schwierig viel mit Kind und wenn sie in der Produktion, also in dieser Bäckerei, Mangel hatte an Arbeitskräften, dann hat sie eben auch dort noch geholfen, vor allem dann Blech waschen, den Teig rühren für Tortas. Hingegen die anderen haben ja auch viel Zeit gehabt zwischen ihnen, so zum vor der Küche sitzen und miteinander schwätzen. Also sind mir in dem Sinne nie gestresst oder überlastet vorgekommen. Also ich habe das auch nicht so wahrnehmen können bei den anderen. Es ist mir auch darauf, gedacht, es kommt darauf an, so in der Grossfamilie die Stellung, die eine Frau hat, wie viel dass sie wirklich schafft, wie viel Verantwortung dass sie übernimmt und inwiefern dass sie einfach auch in der Grossfamilie eben aufgehoben ist und dort dann mal auch Sicherheit hat von der Grossfamilie. Und schon ihre, also sie macht auch etwas, aber nicht im Sinn des Überlastetseins. Also das habe ich nicht bei allen gleich empfunden.
Ich glaube, es ist eben auch wichtig zu unterscheiden zwischen Familien oder Frauen, die eben in so einer Sicherheit leben, wo zum Beispiel, wie in dem Beispiel von der Juana, wo der Mann ein regelmäßiges Einkommen hat. Oder wie in dem Beispiel von Jenny, wo die Familie von der Bäckerei lebt, zumindest zum Teil, wo wirklich jede Woche das Geld reinkommt. Und ich habe in dem Barrio, wo ich in dem Quartier, wo ich gelebt habe, oder wo ich geschafft habe vor allem, hat es eben recht viele junge Familien, wo nicht mehr mit den Eltern zusammenwohnen und wo sehr oft der Mann also nicht regelmäßig Geld reinbringt. Oder wenn er Geld bringt, dann versucht er alles. Das heisst, dass die Frau, die meistens keine Ausbildung hat, die Frau muss wirklich schauen, dass sie jeden Tag den Stutz reinbringt. jetzt zum Beispiel eine Frau, die jeden Tag Tortilla macht, die hat eigentlich schon ein regelmäßiges Einkommen. Aber es ist dann, hat dann Zeiten gegeben, wo es wirklich überhaupt kein Mais gab. Also zum Beispiel 2 Wochen lang ist kein Mais gekommen, dann haben die einfach nichts verdient. Oder eine andere Frau, wo ich mit der ich relativ viel Gespräche gemacht habe, die hat einfach von einem Tag zum anderen gelebt und hat einfach geschaut, dass sie an einem Tag ein bisschen Geld auf der Seite hat, dass sie am nächsten Tag wieder Gemüse kann kaufen kann, um auf der Straße das Gemüse zu verkaufen. Und es ist wirklich von einem Tag zum anderen so gegangen, dann nicht mal ein Kind krank war und dann hat sie nichts mehr gehabt. Sie müssen ein paar Tausend Cordobas Geld pumpen. Das ist für uns nicht viel, aber für sie war es sehr viel gewesen. Und hat dann 2 Wochen vielleicht nicht können arbeiten und hat dann wahnsinnig Schulden gehabt. Also es ist, ich habe das irgendwie sehr als Unsicherheit erlebt, dass es auch eine Belastung ist von dem her, dass es, man nicht weiß, wie es am nächsten Tag weitergeht.
Und du tönst auch mit der Versorgungssituation, tönst ja jetzt auch Kriegssituation an. Und ich denke, die Frauen leiden vor allem darunter. Oder viel dreht sich dann auf dem Rücken der Frauen ab, weil sie ja verantwortlich sind dafür, dass das Essen da ist, dass Kinder ernährt werden.
Ja, das drückt sich auch aus, wenn zum Beispiel ein neues Programm, Ernährungsprogramm rauskommt, wo zum Beispiel Gemüse würde enthalten, was ja an sich sehr sinnvoll wäre. Und das ist natürlich etwas, was dann die Frauen machen. Oder? Also die Zusatzarbeit, wo, sagen wir, durch eigentliche Verbesserungen, also jetzt wie zum Beispiel Gemüse zu essen, aber eben auch durch Kriegssituationen hervorgerufen werden, die werden schon, die sind recht auf dem Buckel der Frauen. Also zum Beispiel auch, weil es so wenig Stoff gibt, Kleider selber nähen oder flicken oder ja, habt ihr noch andere Beispiele? Also ich denke, es gibt eben viele Beispiele für die Mehrbelastung.
Ja, es wird irgendwie immer mehr wieder zu Hause produziert, also zum Beispiel auch die Medikamente, also es gibt ja schaurig wenig Medikamente im Moment in Nicaragua und jetzt gibt es ein ganzes Programm von der Regierung aus, dass die Leute wieder selber Medikamente herstellen mit Pflanzen und das sollte im Quartier passieren. Und das wäre auch etwas, was die Frauen machen würden.
Also, dass sie würden in diesem kleinen Stück Boden, das sie vielleicht zur Verfügung haben, Gemüse oder Kräuter oder was auch immer anbauen. Ja.
Mhm. Und also, es gibt, glaube ich, wenig Männer, die das machen würden. Das ist Frauenarbeit.
Ja.